Ich habe heute das Privileg, euch mitzunehmen in ein spannendes Thema. Und ganz am Anfang von meiner Predigt möchte ich eine These aufstellen. Ich weiß nicht, vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht auch nicht. Aber die These, die ich an diesem Morgen aufstelle, ist, der Mensch neigt zu Bequemlichkeit und versucht sich für nahezu jede Herausforderung eine leichtere Alternative zu schaffen. Ja, weiß nicht, vielleicht denkst du kurz drüber nach. Aber wenn ich mir so unsere Gesellschaft anschaue, dann ist das in meinen Augen die Realität. So, wir müssen nicht mehr unbedingt kochen, wir können auch einfach essen gehen. So, wir müssen uns nicht mehr zu Fuß fortbewegen, wir können auch bequem das Auto oder den Bus nehmen. Um mit anderen Menschen im Kontakt zu sein, müssen wir gar nicht mehr unbedingt Worte verwenden. Und wirklich selbst noch was wissen, müssen wir auch nicht, weil dafür haben wir ja heute Google, ne? Google weiß alles. Also, wie wir versuchen uns für alle Herausforderungen eine leichtere, also für alle, schon nicht für alle, aber für viele Herausforderungen eine leichtere Alternative zu schaffen. Kennst du das aus deinem Leben? Ich muss ehrlich zugeben, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenken würde, euch ganz, ganz viele Beispiele nennen, wo das in meinem Leben eine Realität ist. Und ich musste bei der Predigtvorbereitung auch nicht lange nachdenken, als mir so kam, ja, ist eine tolle Sache, dass wir hier im Kreuzpunkt einen Fahrstuhl haben, oder? Ich fand das super. Jedenfalls, als ich am Anfang hier angefangen habe, vor über 2,5 Jahren, da habe ich mir so gedacht, nee, vor über 2,5 sind es noch nicht. Vor über 2 Jahren. Da habe ich mir gedacht, nee, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich laufe die Treppen. So, jetzt sind das vom -1 oder vom 0 aus gesehen, sind das schon ein paar Treppenstufen bis ins dritte OG. Aber ich habe gedacht, nee, auf keinen Fall. Ich bezahle Geld für ein Fitnessstudio, ne? Dann kann ich wenigstens auf der Arbeit, dann nehme ich die Treppen, um bis nach oben zu kommen. Und nur, wenn ich dann vielleicht so was richtig Schweres transportieren muss, ja, dann kann man ja auch mal den Fahrstuhl nehmen. Und das ging dann so eine Woche, vielleicht auch zwei. Und dann, ja, ich weiß nicht, dann ist man mal irgendwie sonderlich müde am Morgen. Ja, heute nehme ich den Fahrstuhl. Vielleicht hatte ich auch einen Tag vorher ein Workout gemacht und meine Beine sind noch so schwer. Ich habe so Muskelkater. Und dann am dritten Tag, dann denke ich, oh, mein Arbeitsrucksack, der ist auch wirklich schwer, ne? Und wenn man schwere Sachen transportiert, dann kann man auch den Fahrstuhl nehmen. Und am vierten Tag denke ich nicht mehr drüber nach und auf einmal muss ich ehrlich zugeben, ich nehme ziemlich häufig den Fahrstuhl. Jedenfalls auf dem Weg nach oben, nach unten, da schaffe ich es manchmal noch zu Fuß zu gehen. Aber irgendwie nehmen wir uns vielleicht auch Sachen vor, vielleicht auch so gute Jahresvorsätze zum neuen Jahr und so mit der Zeit, na, da schleicht sich so ein bisschen die Trägheit ein und wir versuchen doch wieder, uns die Sachen irgendwie bequem und leicht zu machen. Und zum Beginn dieses Jahres haben wir uns verschiedene Begriffe in der Bibel angeschaut und die genauer beleuchtet. Wie die sich so über die Bibel hinweg entwickelt haben und wie wir die einordnen können, um sie besser zu verstehen. Und heute Morgen, habe ich schon angekündigt, werden wir uns mit dem Thema Berge auseinandersetzen. Und ich habe euch schon gesagt, es ist ein super spannendes Thema. Als ich Flo davon in der Predigtvorbereitung erzählt habe, da war der erstmal nicht so begeistert. Er hat gesagt, Berge? Das klingt irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann habe ich ihm so angefangen zu erzählen. Er war so, es wird irgendwie nicht besser. Aber dann habe ich ihn ein bisschen mehr mit reingenommen. Dann hat auch er gesagt, ja, doch, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ihr dürft euch freuen. Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, Berge in der Bibel. Vermutlich kommen den meisten von euch relativ schnell verschiedene Geschichten in den Sinn, oder? Berge in der Bibel. Und heute wollen wir uns, ich hätte eine Auswahl von, ich habe keine Zahl, wie viele Berge in der Bibel vorkommen, von unglaublich vielen Bergen. Und ich musste mich aufgrund der zeitlichen Beschränkung ein bisschen eingrenzen auf genau 4 Berge, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Und bevor wir jetzt in die Bibel schauen, lohnt es sich, mal kurz darüber nachzudenken, was für ein Bild assoziierst du denn mit Bergen? Weil häufig ist ja, wenn wir die Bibel aufschlagen und wir lesen etwas, dann haben wir wie so eine Brille auf, wo wir erstmal mit unseren eigenen Vorstellungen daran gehen. Wieso ist das wichtig? Naja, ich habe euch ein Bild mitgebracht von vielleicht, also jetzt, ne, heutzutage gibt es auch das Internet und man kann auch reisen, aber die Niederländer zum Beispiel haben vielleicht eher so zurück. Ja, nicht so ein Bild von Bergen, sondern eher so ein Bild von Bergen. Ich darf vorstellen, das ist der höchste Berg, die höchste Anhöhe der Niederlande. Und zwar ist das der Walser Berg und der ist stolze 322 Meter hoch. Und sie haben Glück, der liegt nämlich so um drei Ländereck, Belgien, Deutschland und Niederlande, dass da noch gerade so eine Ecke war. Also so, wenn man damit groß wird und vielleicht das so die Landschaft der Berge ist, die man sich vorstellt, vielleicht ist dann auch das innere Bild, was man von Bergen hat, wenn man jetzt davon liest. Und jetzt weiß ich, ihr habt es schon gesehen, jetzt weiß ich natürlich, ihr Schweizer, ihr habt vielleicht eher so ein Bild von Bergen in eurem Kopf, wenn jemand von einem Berg redet. Und in der Bibel ist es tatsächlich so, dass wir eine Bandbreite haben. Da ist manchmal eher so ein Walserberg, so ein Hügel als Berg bezeichnet, aber wir haben eben auch in der Bibel richtig, richtig hohe Berge, die eher an sowas grenzen, wo wir uns später auch einen anschauen werden. Und ihr Schweizer, ihr seid natürlich die Bergexperten. Jetzt hat uns Doris vorhin schon mitgenommen, ja, was verbindet sie denn so mit den Bergen, ne? Dieses, oh, man ist irgendwie höher oben in den Bergen. Und ich habe mal überlegt, was verbinde ich denn mit Bergen? Zuerst mal Anstrengung. Da hochzukommen, da muss man früh morgens aufstehen, gut gefrühstückt haben und dann ist das richtig anstrengend, so einen Berg hochzulaufen. Ich mag mich erinnern, so der erste Gipfel, den ich in der Schweiz erklommen habe, das war, jetzt fällt er mir nicht ein, bei Amten, der Leichtram. Ja, boah, das war anstrengend. Bis da hoch, ich sag's euch. Also einen Berg hinaufzulaufen, das braucht Ausdauer. Und wenn man am Fuße eines solchen Berges steht, dann fragt man sich wirklich, da laufen wir hoch? Das ist doch unüberwindbar. Guck mal, wie steil das ist, da kann man doch gar nicht hochlaufen. Da fällt man runter, wenn man da hochläuft. Also Berge haben etwas unfassbar Großes, wirken unüberwindbar hoch. Sie sind was Festes, was Beständiges. Ein Berg, der steht. Das ist was ich schön finde an den Bergen. Das Meer, das bewegt sich sehr viel, aber ein Berg, der steht fest. Und es hat auch was Friedliches und was Ruhiges, weil da oben wohnen auch nicht so viele Menschen, ist auch ein bisschen unpraktisch. Das heißt, da finden wir häufig noch unberührte Natur. Ja, um Ruhe zu suchen, kann man gut in die Berge gehen. Aber nicht nur ruhig sind Berge, sondern sie können auch ganz schön gewaltig sein. Berge haben ihr eigenes Wetter. Da oben ist man ausgeliefert den Naturgewalten. Und wenn man oben angekommen ist, auf dem Gipfel, dann haben Berge was Faszinierendes. Rundblick, Überblick, Ausblick. Ja, irgendwie fühlt man sich doch so ein bisschen näher, wenn man da oben ist. Und das war schon in der Antike so. Wenn wir jetzt auch in andere Religionen schauen, dann waren Berge tatsächlich so ein Bild davon, da ist man Gott irgendwie näher im Himmel. Das heißt, viele haben Altäre auf Bergen gebaut, dort ihren Göttern etwas geopfert. Also irgendwie war das auch außerhalb von der Bibel ein faszinierender Ort, wo Menschen irgendwie das Transzendente gesucht haben. Und jetzt ist es spannend, weil auch der Gott der Bibel, unser Schöpfer, sich auf besondere Weise immer wieder auf Bergen zeigt. Und wir wollen heute schauen, warum denn ausgerechnet Berge, was passiert auf diesen Bergen und was können wir von diesem Motiv des Berges lernen. Und der erste Berg, den wir uns anschauen wollen, ist auch tatsächlich der erste Berg, der in der Bibel erwähnt wird. Ein paar haben meine Predigt, die ich oben gehalten habe, schon gehört. Ihr dürft jetzt nicht schon sagen, aber wisst ihr, was der erste Berg in der Bibel ist, der erwähnt wird? Der Ararat, richtig. Der Ararat ist der erste Berg, der in der Bibel erwähnt wird. Und das lesen wir in Genesis. Du darfst klicken, ich glaube irgendwie. Oder muss ich das vielleicht erst anmachen? Das funktioniert nicht so gut. Du darfst eine Folie weiterklicken. Nee, das ist nicht der Berg Ararat. Aber ist auch ein schönes Bild. Nicht so schlimm, ich rede einfach mal weiter. Und zwar ist der Berg Ararat der erste Berg, der in der Bibel erwähnt wird. Ah, hier. Und in Genesis, in 1. Mose 8, Vers 4 lesen wir. Und die Arche Noah, ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Und ich habe euch schon gesagt, heute schauen wir uns auch so richtig Berge, Berge an. Und der Ararat, das ist so ein richtiger Berg. Der ist nämlich es ist eine Gebirgsregion in der Osttürkei und der Gipfel vom Ararat reicht bis auf 5137 Meter. Also das ist ein rechter Berg. Und hier in diesem Gebirge, da lesen wir nach, dass die Arche Noah dort strandet. Die Arche Noah, das war ein großes Schiff, das Noah im Vertrauen auf Gott gebaut hat, weil Gott eine Sintflut geschickt hat. Und ja, Noah gesagt hat, Noah, bau ein Schiff für dich und deine Familie, nimm noch einige Tiere mit rein, sodass du gerettet wirst vor dieser Sintflut. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, es hat ganz viel geregnet, es gab Überschwemmungen und Noah war mit seiner Familie in dieser Arche. Und danach strandet die Arche dort in diesem Gebirge und Gott verspricht Noah, dass so etwas nie wieder passieren wird, schließt einen Bund mit Noah. Und in dieser Geschichte oder in diesem Vers steckt ein kleines Detail. Ich persönlich würde das in meiner Bibellese einfach überlesen. Ich bin nicht so der Zahlenmensch und auch bei den Namensregistern, da habe ich immer Mühe, da so wirklich bis ins Detail zu gehen. Aber häufig sind doch in solchen Bibelverse Details drin. Wenn wir da tiefer forschen, ich habe vor 2 Wochen gelernt, dem sagt man auch, das sind so kleine Zückerlis, so, wo wir einfach tiefer graben und eine tiefe Wahrheit drin entdecken. Und in diesem Vers lesen wir, dass das Ganze stattfindet am 17. Tag des 7. Monats. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber wenn wir uns das anschauen und wie forschen, dann sehen wir später, dass in dem jüdischen Kalender dieser 7. Monat auch der Monat Nisan genannt wird. Also wie, das ist der August, ist das der Nisan. Und Jesus Christus selbst, da ist etwas Besonderes in diesem Monat Nisan am 17. Tag passiert. Und zwar ist Jesus Christus von den Toten wieder auferstanden. Am 17. Nisan. Und ich glaube, dass dieser Vers und auch die Geschichte von der Arche Noah etwas zutiefst Prophetisches hat. Und zwar dieser Vergleich, dieses Bild vom Gericht Gottes, das über die Welt kam, gleichzeitig auch das Gericht von der Sünde, das Gericht über die Sünde. Und die Arche, die einzige Rettung war, dorthin durch, genauso ist Jesus Christus die einzige Rettung von der Sünde. Und neues Leben am 17. Nisan, wie es war neues Leben möglich. Sie sind gestrandet, es gab einen Neubeginn. Genauso ist auch Jesus von den Toten auferstanden, um einen Weg in das neue Leben zu schaffen. Was für ein prophetisches Bild, was hier auf diesem Berg Ararat passiert ist. Man kann auch sagen, es ist wie ein Berg des Neubeginns. Berg Ararat als Berg des Neubeginns. Und Gott hat einen Weg geschaffen, um einen Neubeginn zu starten. Und vielleicht ist das auch ein Gipfel oder ein Berg, wo du dich nachsehnst, den zu erklimmen. Ein Neubeginn. Gerade vielleicht in diesem neuen Jahr, ich weiß nicht, wo du stehst, wo du vielleicht hinaufblickst und dir denkst, das ist ewig weit weit hoher Gipfel, aber ich sehne mich nach einem Neubeginn. So wie die Jahreslosung sagt, siehe, ich mache etwas Neues. Merkst du vielleicht, ja, genau danach habe ich Sehnsucht. Genau das, was Noah dort erlebt hat auf diesem Gipfel, ein Neubeginn, danach sehne auch ich mich. Ein zweiter Berg, den wir uns anschauen wollen, ist der Berg Adonai Jireh. Vielleicht hast du davon noch nicht so gehört. Das ist ein Berg im Gebirge Moria und wir lesen in Genesis 22, Verse 1 und 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament, wo es mir manchmal erstmal so ein Schauer den Rücken runterläuft. Oh krass. Fragt Gott das wirklich Abraham? Fragt er ihn wirklich, dass er seinen einzigen, seinen liebgewonnenen Sohn, die Erfüllung der Verheißung, die Gott an Abraham gemacht hat, zu nehmen und ihn zu opfern? Nein, letztlich fragt er ihn das nicht, denn Gott hindert Abraham daran, dass er seinen Sohn opfert. Ich glaube, die Frage, die Gott Abraham hier eigentlich stellt, ist, bin ich es dir wert, dass du dein Liebstes hingibst? Bin ich dir mehr wert? Vertraust du mir? Auch wenn es für dich keinen Sinn macht, was ich dich hier gerade frage, vertraust du mir? Auch dadurch, auch in diesen Fragen. Und Abraham vertraut Gott. Abraham geht und er macht sich mit seinem Sohn auf den Weg in dieses Gebirge Moria, was später noch eine Rolle spielen wird, in das Gebirge Moria. Und Gott sagt nicht, geh auf den Berg Moria, sondern er sagt, ich zeig dir einen der Berge, auf den du gehen sollst. Und Abraham sagt dann, er nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Adonai Jireh, Gott wird dafür sorgen. So nannte Abraham diesen Berg. Und vielleicht stehst du auch vor so einem Riesenberg. Vielleicht nicht der Berg des Neubeginns, sondern vielmehr ein Berg des Vertrauens. Ein Berg des, ich muss loslassen, Gottes Zusagen, Vertrauen. Ihm zeigen, dass ich bereit bin, mein Liebstes hinzugeben für ihn, weil Gott es wert ist. Gott, ich vertraue darauf, dass du versorgen wirst. Und spannend ist bei dem Vers, das sagt Abraham bereits nachdem Gott versorgt hat. Denn die Situation war, Gott fragt Abraham, dass er seinen Sohn Isaak opfert und Abraham ist kurz davor, die Tat zu vollziehen, als Gott ihn daran hindert. Und dann verheddert sich ein Widder im Gebüsch und das ist das Opfer, das, wo Gott versorgt hat, wo er gesagt hat, ich werde werde etwas für dich bereithalten und sie opfern diesen Widder dann an dieser Stelle. Und dann sagt Abraham, der Herr wird dafür sorgen. Wieso macht er das eigentlich in der Zukunftsform? Gott hat ja schon versorgt. Abraham hätte wie an diesem Ort den Ort nennen können. Ja, das ist der Ort, an dem Gott versorgt hat. Ha. Und jedes Mal, wenn Menschen an diesen Ort kommen, dann erinnern wir uns daran, wie Gott versorgt hat. Aber nein, Abraham nennt den Ort, der Herr wird versorgen. Und auch diese Geschichte oder dieser Berg hat einen zutiefst prophetischen Charakter. Denn viele, viele Jahre später lesen wir im Neuen Testament wieder von diesem Gebirge Moria und dass in diesem Gebirge etwas Einzigartiges passiert. Und zwar auf dem Berg Golgatha. Auf dem Berg Golgatha, wo Gott seinen eigenen Sohn, seinen einzigen, sein Liebstes nicht verschont, sondern hingibt für die Vergebung der Sünden der Welt, für die Erlösung. Und so wie Abraham sein Kostbarstes nicht zurückgehalten hat, hat auch Gott sein Kostbarstes hingegeben für uns, für dich und für mich. Auf einem Berg im Gebirge Moria, auf Golgatha. Der Berg der Erlösung. Oh. Kannst du noch mal eins zurück? Kannst du, ja, der Berg der Erlösung, der Berg Golgatha. Und für mich ist das, wie in der Predigtvorbereitung, sehe ich mich an all den Gipfeln wieder, jeden Berg, den ich erklimmen will. Sowohl Bereiche, wo ich sage, ja, ich sehne mich nach einem Neubeginn, als auch Bereiche, wo ich weiß, oh Gott, ich muss dir vertrauen, so ich muss dir Dinge hingeben, um wirklich zu erleben, dass du mich versorgst. Und dieser Berg, der Berg der Erlösung, das ist häufig der Berg, wo wir denken, ja, das haben wir ja verstanden, Jesus ist für uns gestorben. Und ich merke, das ist der Berg, den muss ich erklimmen. Das ist der Berg, wo immer wieder die Frage hart auf hart kommt, bin ich geliebt? Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingegeben hat? Und wie, für mich war das Bild von auf diesen Berg zu kommen, unter das Kreuz, Jesus anzuschauen und mich wirklich, wirklich lieben zu lassen. Die Liebe nicht in der Welt zu suchen, sondern die Liebe von meinem Schöpfer aus seinen Augen mich lieben zu lassen, auf diesem Berg der Erlösung. Und vielleicht ist das auch ein Berg, den du in diesem Jahr erklimmen musst. Dich diesem Blick auszusetzen, dich lieben zu lassen, diese Wahrheit, dass du geliebtes Kind bist, dass du dafür nicht was leisten musst, dahin zu kommen und einfach da zu sein und Liebe zu empfangen. Ich glaube, das ist was, wo wir viel zu schnell sind. Ja, Jesus liebt mich, und es aber nicht wirklich tief sinken lassen in unser Herz, diese Wahrheit. Und aus dieser Wahrheit heraus unsere Identität zu finden und daraus zu leben, daraus zu schöpfen. Der Berg der Erlösung. Und ich habe euch gesagt, ich habe mich für 4 Berge entschieden, die wir uns anschauen. 3 haben wir schon uns gemeinsam angeschaut. Ich will die anderen einfach noch erwähnen, um euch wie eine Inspiration zu geben, was es noch alles gibt. Der Berg Sinai, wo Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat, wo sie die 10 Gebote empfangen haben. Und auch da habe ich vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten mit den Parallelen von dem Berg Sinai und dem Berg, wo Jesus die Bergpredigt hält, wo wir unfassbar viele Parallelen sehen können. Der Berg Karmel, wo Gott sich auf mächtige Weise zeigt und sich Elia einen so ein Battle, einen Kampf mit den Baalspropheten liefert, wo Gott seine Macht demonstriert. Der Berg der Verklärung, wo Jesus mit einem ausgewählten Kreis an Jüngern hochgeht und sie erleben, wie sie Mose und Elia sehen und Petrus spannenderweise, er sagt, oh, lass uns hier Hütten bauen, so, hier müssen wir bleiben, hier ist es gut. Aber Jesus sagt, nein, wir bleiben nicht hier, sondern wir gehen auch wieder von dem Berg runter. Wir gehen wieder runter und wir tragen das, was wir erlebt haben, raus in die Welt. Ja, zahlreiche Stellen, wo wir lesen, dass Jesus sich zurückzieht in die Stille, an diesen ruhigen Ort, in die Berge zurück. Aber ein Berg, den möchte ich euch nicht noch vorenthalten, und das ist der Berg Zion, den wir uns noch gemeinsam anschauen werden. Und wir lesen in 2. Samuel 5, Vers 7, David aber eroberte die Burg Zion. So, jetzt. Und ursprünglich war Zion eine Festung von den Jebusitern in der Stadt Jerusalem, was auch im Gebirgsland Moria ist. Und David eroberte diese Festung und sie wurde dann Stadt Davids genannt. Und Davids Sohn Salomo hat dann an diesem Ort den Tempel gebaut. Der Tempelsberg. Zion, Tempelsberg. Und dieses Motiv von Zion, dieser Berg, das entwickelt sich weiter über die ganze Bibel. Und letztlich wird es dann auch zu einem metaphorischen Bild, wo auch das Reich Gottes mit gemeint ist. Und auf diesem Tempelsberg, da passiert etwas ganz Besonderes und wir lesen das in 1. Könige 8, Vers 6 und dann 9 bis 11 lese ich. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus Ägypten gezogen waren. Also hier wieder, das, was Mose auf einem Berg empfangen hat von Gott, legt er auf einem anderen Berg in das Allerheiligste. Und dann lesen wir, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt diesen Ort. Und der Tempel wird zum Begegnungsort zwischen Mensch und Gott. Und hier an diesem Ort, auf diesem Tempelberg, da werden sich immer wieder Menschen versammeln, um Gott zu loben und zu preisen, um ihm nahe zu sein, in seiner Gegenwart zu sein. Und das haben die Juden jährlich immer wieder zu Festen gemacht. Da haben sie sich aufgemacht, zum Beispiel zum Pfingstfest oder Pessach oder zum Laubhüttenfest und sind gepilgert, gemeinsam, ja, lasst uns pilgern zum Haus des Herrn. Und auf diesen Wegen, wie das so Wanderlieder, so, ich weiß nicht, ob ihr Wanderlieder kennt, ich kenne das nicht so, dass man Wanderlieder singt, aber irgendwie aus dem Kindergarten kennt man noch so, das Wandern ist das, genau. Und genauso hatten sie auch damals Lieder, die sie als Wallfahrtslieder unterwegs auf dem Weg zu diesem Tempel gesungen haben. Und davon haben wir einige überliefert in unserer Bibel. Und das sind die Psalmen 120 bis 134. Wir haben vorhin schon einen kleinen Ausschnitt von einem dieser Wallfahrtslieder gehört. Und ich finde, wenn man das weiß, wenn man sich das vor dem inneren Auge hält, aha, das haben sie gesungen, als sie auf dem Weg zum Tempel waren, bekommt es eine ganz neue Tiefe. Und in Psalm 122, Vers 1, Da schreibt David, wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lass uns zum Haus des Herrn pilgern. Und mich hat es so tief berührt. Ich dachte so, wow, David schreibt ein Lied darüber und sie sind unterwegs. Und er sagt, oh, ich habe mich so gefreut, als die anderen gesagt haben, es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit und wir pilgern zum Haus des Herrn. Diese Sehnsucht, die beeindruckt mich. Die steckt mich grad an, ihr merkt es vielleicht, wo ich denke, ja, diese Sehnsucht, wenn jemand anders sagt, komm, wir gehen zusammen in den Kreuzpunkt, in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen, um einander zu begegnen. Was eine Begeisterung. Und so wird dieser Berg Zion, das ist ein Berg der Gegenwart Gottes. Und vielleicht ist auch das für dich ein Gipfel, wo du dich so nachsehnst. Ja, ich sehne mich danach, bildhaft auf diesen Berg zu kommen, in die Gegenwart Gottes. Ich bin hungrig, hungrig danach, meinem Gott zu begegnen. Und vielleicht ist es auch einfach, weil du erlebst im Moment, wie dich dieser Ort nährt und wie du daraus Leben ziehst, wie du dort deinem Gott begegnest und dich lieben lässt, daraus dein Leben einfach bereichert wird. Aber vielleicht wirkt es auch für dich wie ein unfassbar hoher Berg, wo du sagst, ich erlebe das im Moment nicht. Ich fühle mich Gott gerade eher fern. Das wirkt wie ein hoher Gipfel, wo ich eben gerade nicht bin. Und vielleicht stimmst du auch da viel mehr ein in ein, ja, ich will wieder an diesen Ort und das erleben, die tiefe Gemeinschaft mit meinem Herrn. Vier Berge. Vier Berge mit vier unterschiedlichen Bildern. Und die Frage ist, was will uns das jetzt heute sagen? Was bedeutet das jetzt? Will ich euch sagen, eben Berge, Das waren die besonderen Orte in der Bibel, also sollten wir uns heute Mittag alle unsere Wanderschuhe anziehen, vielleicht auch noch eine Schneehose und in die Berge, weil dort begegnen wir Gott auf wundersame Weise. Das waren die Orte, wo die wirklich besonderen Dinge passiert sind. Nein, es ist keine schlechte Idee, rauszugehen, in die frische Luft, in die Berge zu gehen. Aber wieso sind es denn jetzt die Berge? Wieso waren das die besonderen Orte? Und in meiner Vorbereitung, jetzt sagt meine Uhr, ich muss langsam zum Ende kommen. Ne? In der Vorbereitung ist mir ein Bild, wieso es ist jetzt letztlich ein Berg, ist mir persönlich wichtig geworden. Und darauf habe ich am Anfang schon hingewiesen. Ja, Berge, die sind anstrengend zu erklimmen. Und es braucht einen Weg. Und ja, auch auf Bergen gibt es mittlerweile Gondeln, wofür ich auch dankbar bin, dass ich beim Skifahren nicht erst noch den Berg hochlaufen muss. Oder ja, wenn ich unterwegs bin, dass ich es auch mal leichter habe, auf einen Gipfel zu kommen. Aber es gibt Gipfel, die können wir eben nicht mit einer Gondel erklimmen. Und das braucht Anstrengung. Und das braucht, dass man stetig, Schritt für Schritt, eben auf den Berg nach oben geht. Und so sehr wir uns nach einer schnellen Lösung sehen, gibt es eben nicht für alle Dinge im Leben eine schnelle Lösung. Und genauso auch für diese vier Berge, die ich euch heute vorgestellt habe. Und vielleicht ist es für dich so, dass du dich nach einem Neubeginn sehnst, etwas Neues. Ja, wenn man etwas Neues startet, dann gilt es vielleicht auch etwas Altes zurückzulassen. Etwas Altes loszulassen, um auch Platz zu schaffen für etwas Neues. Und genau das Gleiche auch beim Vertrauen. Wenn du dich danach sehnst, zu erleben, wie Gott dich versorgt und wie du ihm vertrauen kannst, dann gilt es auch hier loszulassen, Gott vielleicht auch dein Kostbarstes hinzugeben und zu sagen, ja, ich vertraue dir, dass du mich tatsächlich auch versorgst. Adonai Jireh, ich glaube, dass Gott, du wirst mich versorgen, so wie du bisher versorgt hast. Vielleicht ist es für dich der Berg der Erlösung. Ja, wirklich dich geliebt zu wissen, tiefer in diese Liebe, in das Verständnis des Kreuzes einzutauchen. Dafür müssen wir uns der Liebe aussetzen, uns Zeit nehmen, zu Jesus zu kommen, tatsächlich ihn anzuschauen. Da müssen wir Platz frei räumen, Ablenkung aus dem Weg räumen und bei ihm sein. Und genauso auch der Berg der Gegenwart. Wenn du eine Sehnsucht hast nach der Gegenwart Gottes, dann müssen wir diese Gegenwart suchen. Auch hier Ablenkung beiseite legen und das, ja, und die Gegenwart Gottes suchen. Und die Wahrheit ist, dass wir auf den Gipfel kommen, wenn wir eben losgehen, wenn wir Schritte gehen. Von alleine werden wir nicht da hoch teleportiert, sondern Schritt für Schritt zu gehen. Und vielleicht ist der Weg nicht einfach, vielleicht ist er anstrengend. Vielleicht bedeutet es auch, wie gesagt, gewisse Dinge zu lassen, gewisse Dinge anzufangen. Und die Frage, die ich heute Morgen habe, ist, vor welchem Berg stehst du? Und was sind deine nächsten Schritte, um mit Gott gemeinsam den Gipfel zu erklimmen? Ich will dich ermutigen, dir da ja, vielleicht gleich in der Lobpreiszeit, vielleicht auch heute Nachmittag, vielleicht in einem ruhigen Moment Gedanken drüber zu machen. Vor welchem Berg stehst du? Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Berg. Was ist dein Berg? Was ist dein Berg? Und was sind die nächsten Schritte, um diesen Berg zu erklimmen? Und das Schöne ist, und auch das ist ein Wallfahrtspsalm, und den haben wir heute schon mal gehört, aber das ist eine Zusage, wo steht in Psalm 121, Vers 1, oh, nee, den habe ich euch nicht mehr abgedruckt. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Und das ist eine Zusage, die du ja vielleicht in dem großen Berg, der vor dir steht, wo du dich fragst, wie du einen Gipfel erklimmen kannst, dir zusprechen lassen kannst. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Wir wollen uns an diesem Vormittag noch Zeit nehmen, Zeit fürs Gebet. Einmal monatlich nehmen wir uns Zeit bewusst im Gottesdienst, um als Gemeinde gemeinsam einzustehen für Anliegen, Anliegen aus der Gemeinde und Anliegen aus der Welt. Und so wie wir alle auf dem Weg sind, unterwegs sind, Gott besser kennenzulernen, haben wir vorhin schon gehört, läuft aktuell Alpha Live hier in der Gemeinde. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gebet Dinge verändert. Und da, wo wir als Gemeinde zusammenstehen und beten für diesen Alpha Life Kurs, da glaube ich, dass es einen Unterschied machen wird. Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, einige Minuten, um für diesen laufenden Kurs zu beten und einzustehen, dass Menschen dort ihre Fragen stellen können, ganz offen und ehrlich über den Glauben ins Gespräch kommen. Wer ist Gott? Warum brauche ich Gott? Und ich war letzte Woche dabei, ich war so ermutigt von unfassbar vielen Menschen, die ja Fragen haben, die hungrig sind, die Antworten wirklich suchen auf ja, Lebensfragen. Und lasst uns da gemeinsam einstehen für die Leiterinnen, für die Leiter, für ja, gute Gespräche, guten Austausch und ja, dass Menschen das einfach erleben dürfen, dass in den Fragen, die sie haben, sie in Gott eine reelle Antwort finden. Wir machen das jetzt so, dass ihr gerne zu dritt oder zu viert eure Köpfe zusammenstecken dürft und ja, euch eine Zeit des Gebets nehmt. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ist es kein Problem. So, wir sind Familie, ihr dürft es auch offen und ehrlich sagen und einfach sagen, hey, ich würde lieber gerne still für mich beten. Das ist, hier ist ein Raum, wie sagt man, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ein sicherer Raum. Aber ich ermutige euch, steckt die Köpfe zusammen, betet gemeinsam, weil da, wo wir beten, da, ja, da verändern sich Dinge. Und ich mache gleich den Abschluss dazu.